Warum tut man das? Warum tun die Gideons das? Kurt hat es erzählt, seit knapp 125 Jahren investieren sich Tausende von Menschen darin, millionenfach Bibeln zu verteilen. Warum tun diese Menschen das? Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt. Ich glaube, der Grund ist, weil sich diese Menschen bewusst sind, welche Kraft in diesem Buch drin ist. Sie sind sich bewusst, die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Und sie glauben, wer beginnt, sich mit diesem Wort Gottes auseinanderzusetzen, der wird etwas von dieser lebendigen Kraft Gottes in seinem Leben erfahren und erleben, wie dieser Mann aus Nepal, von dem wir gehört haben. In diesem Buch steckt das grundlegende Potenzial, dass jedes Menschenleben verändert werden kann, zum Positiven, zum Besseren. In den Vorbereitungen auf die heutige Predigt stieß ich auf einen Bibeltext, der mir ganz neu dies bewusst gemacht hat, welche Kraft im Wort Gottes steckt, diese Schönheit des Wort Gottes. Es ist ein Text, in dem wir das grundsätzliche Anliegen Gottes erkennen, dieses Anliegen, dass Menschen die Gnade Gottes verstehen und annehmen. Dieses Anliegen, was in der ganzen Bibel immer wieder zum Ausdruck kommt. Und auf der anderen Seite ein Text, der uns zeigt, welche Kraft in diesem Wort ist. Und wer mitlesen möchte, der darf schon mal Jesaja 55 aufschlagen. Ein Kommentator hat zu diesem Kapitel der Bibel geschrieben, diese Einladung an die Bedürftigen ist in der ganzen Bibel an Wärme und Herzlichkeit unübertroffen. Und ich möchte ergänzen, diese Einladung gilt nicht nur den Bedürftigen. Ich würde sagen, diese Einladung an alle Menschen ist in der ganzen Bibel an Wärme und Herzlichkeit unübertroffen. Wir können heute nicht das ganze Kapitel zusammen anschauen, auch wenn es nur 13 Verse sind. Ihr dürft die ersten 5 Verse gerne für euch zu Hause selbstständig mal durchlesen. Respektive vor dem Abendmahl werden wir die ersten 3 Verse dann auch noch hören. Wir steigen zusammen ein in Verse 6 bis 13. Gott sagt hier durch den Propheten Jesaja: Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du deine eigenen Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Und Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ihr werdet voller Freude das Land eurer Gefangenschaft verlassen und wohlbehütet in eure Heimat zurückkehren. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Anstelle der Dornenbüsche wachsen Zypressen und wo heute Brennechseln wuchern, schießen Myrtensträucher empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Heimkehr setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Unser Abschnitt hier beginnt mit einem ganz allgemeinen Aufruf an die Leser oder die Hörer damals. Sucht Gott, solange es noch möglich ist. Und er impliziert damit, es wird nicht immer möglich sein. Wendet euch diesem Gott zu, ruft zu ihm, solange er nahe ist. Kehrt um. Nicht immer wird es diese Möglichkeit zur Umkehr geben. Und das ist ein Aufruf, wie wir ihn immer und immer wieder in der Bibel finden. Durchs Band. Hier an dieser Stelle richtet sich dieser Aufruf ans Volk Israel, ans Nordreich Israel. Jesaja war aus dem Südreich, aber er prophezeite viel auch über das Nordreich Israel, welches in seinen Tagen in die Verbannung geführt wurde. Sie mussten dafür büßen, dass sie nicht auf die Propheten hörten, welche sie warnten und sagten, kehrt um, wendet euch ab von den Götzen, sonst werdet ihr in die Verbannung geführt werden. Und das ist tatsächlich geschehen. Und Jesaja ermutigt seine Volksgenossen und sagt, ihr könnt immer noch umkehren. Kehrt um, solange Gott noch da ist. Und er wird sich über euch erbarmen. Es ist ein Aufruf, der heute noch genauso gilt. Jesus hat ihn in Matthäus 7, Vers 7 etwas anders formuliert. Diese bekannten Verse, wo er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Es ist dieselbe Verheißung, dasselbe Anliegen, einfach ein paar Jahrhunderte später. Und das ist Gottes großes Anliegen für die ganze Menschheit, welches in der Bibel so klar zum Ausdruck kommt. Kehrt euch ab von falschen, von sündigen Wegen, sagt die Bibel. Und Jesaja betont diese Umkehr. Diese Hinwendung zu Gott, die ist nur darum möglich, Jesaja 55, 7, zweiter Teil, er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Was für eine Verheißung. Jeder von uns weiß ganz genau, was er getan hat und wofür er sich selbst vielleicht fast nicht vergeben kann. Und Gott sagt seinem Volk, unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Noch treffender oder noch schöner für mich kommt es in anderen Übersetzungen zum Ausdruck. Elberfelder schreibt, denn er ist reich an Vergebung. Und Luther sagt, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was für eine schöne Botschaft. Stellt euch vor, bei Gott wäre keine Vergebung. Was würde das bedeuten? Es gäbe nur Zorn und Vergeltung für all das, was wir Menschen falsch tun. Von diesem berichtet die Bibel auch, was das bedeutet. Zorn Gottes. Zorn Gottes darüber, dass sich die Menschen von Gott abgewendet haben. Vergeltung für jeden einzelnen Fehler, für jedes einzelne falsche Wort wäre die Folge, wenn es keine Vergebung von Gott gäbe. Und somit ist dieses Konzept von Vergebung eigentlich unerhört. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Fehler müssen doch bestraft werden. Wir bauen darauf auch auf, dass Straftäter ins Gefängnis kommen. Wo kämen wir dahin, wenn Straftaten nicht mehr gesühnt würden? So funktionieren wir als Menschen. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit für das Leid, das uns angetan wird. Und Vergebung kommt hier total quer. Gnade Gottes, die uns unsere Schuld nicht mehr anrechnet. Und darum diese Verse 8 bis 9, wo Jesaja klar macht, wie unterschiedlich das Denken der Menschen und die Funktionsweise oder das Denken, die Gedanken Gottes sind. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und er will damit deutlich machen, wie viel höher und wertvoller die Gedanken Gottes sind. Seine Pläne, seine Gnade. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken reichen weiter. Sie sind fruchtbarer und höher als unsere. Und besonders seine Gedanken über die Gnade, die übersteigen unsere Gedanken und unser Vermögen in diesem Bereich. Jesaja brachte es bereits zu Beginn seines Buches ganz klar zum Ausdruck, was das Anliegen Gottes ist. Vers 18 des ersten Kapitels. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Das ist Gnade. Das ist das Wirken Gottes. Er will Vergebung schenken, Sünde aus der Welt schaffen. Und warum will er das? Was ist das Anliegen Gottes, warum er das überhaupt umsetzt? Ein anderer Prophet, Hesekiel, hat dazu eine ganz klare Botschaft. Denn ich, sagt Gott, denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Das ist diese Botschaft, die in der Bibel drin ist. Wer fern von Gott stirbt, leiblich stirbt, auf den wartet der ewige Tod. Und daran hat Gott keinen Gefallen. Darum ist es ihm ein Anliegen, dass die Menschen diese Botschaft hören. Und dann folgt eine Beschreibung hier in unserem Text, Verse 10 und 11, die diese Kraft des Wortes Gottes groß machen. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das ist das Wort Gottes. Er nimmt sich hier das Bild des Wasserkreislaufes zu Hilfe. Und er führt den Menschen vor Augen und zeigt, schaut hin, Regen, auch der Schnee, sie fallen vom Himmel und kehren nicht zurück, ohne dass sie etwas bewirken würden. Zum einen, sie tränken die Erde. Und das macht den Boden fruchtbar. Und dieser fruchtbare Boden lässt allerlei Pflanzen, allerlei Frucht sprießen. Und das geschieht in einer solchen Fülle, dass der Mensch sich ernähren kann und noch genug hat, um das nächste Jahr oder wieder auszusäen, um auch im nächsten Jahr wieder genährt zu werden. Das ist die Frucht des Regens. Und genauso wirkt mein Wort, sagt Gott. Mein Wort ist genauso gewaltig oder gewaltiger noch als das, was der Regen wirkt. Sein Wort hat eine unaufhörliche, beständige, lebendige Kraft. Gottes Wort, wenn es ausgesendet wird und wie der Regen auf die Erde fällt, oder ich sage mal auf die Herzen der Menschen fällt, wird die Herzen tränken. Es wird diese Herzen fruchtbar machen und es wird eine Frucht aufgehen. Es wird etwas sprießen. Was hier mit Wort übersetzt wird, mein Wort, das könnte man in erster Linie mit Ratschluss übersetzen. Der Ratschluss Gottes hat eine unglaubliche Kraft. Was Gott entschieden und beschlossen hat, das wird umgesetzt werden. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Nichts kann sich ihm entgegenstellen. Und wenn er entschieden hat, sein Volk aus der Verbannung zurückzuführen, wie er es hier verheißt, dann wird das geschehen. Da kann sich kein König dagegen stellen. Wenn sich Gott entschieden hat, Erlösung in die Welt zu bringen, für jeden, der das annehmen will, dann wird das geschehen. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und wenn Jesus verheißt, dass er uns Leben im Überfluss geben will, dann ist das Kraft des Wortes Gottes, wird das in Existenz kommen. Diese Kraft liegt ganz grundsätzlich im Wort Gottes. Vielleicht habt ihr euch auch schon bei dieser Frage ertappt, vielleicht heute Morgen. Was bringt es, millionenfach Bibeln zu verteilen, wenn ein Großteil davon dennoch im Müll landet? Als die Gideons bei uns in Altstetten waren, wurde die Geschichte erzählt, wie sie an einer Schule Bibeln verteilt haben. Und ich weiß nicht mehr, ob es ein Schüler oder ein Lehrer war, der hat das Testament genommen und hat es hochgeworfen auf ein Flachdach. Und dort oben muss jemand am Arbeiten gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, ob ein Dachdecker oder wer auch immer, aber was mir geblieben ist, der hat es gesehen und rief noch Danke. Ihr habt auch an mich gedacht, wie toll. Und er wurde berührt von diesem Wort Gottes. Es lohnt sich, dass dieses Wort Gottes millionenfach verteilt wird. Auch Gott lässt seinen Regen so vielfältig über die ganze Erde ausgießen, ob er nun wertgeschätzt wird oder nicht. Und genauso darf das Wort Gottes breit verteilt werden, weil es hat eine enorme Kraft, die größere Kraft als der Regen hat. Was dieses Wort Gottes bewirkt, davon ist dann in den Versen 12 bis 13 die Rede. Diese Freude und dieser Friede, die in das Volk, in diese Rückkehrer aus der Verbannung hineinkommen wird. Wir müssen uns bewusst sein, es ist ein Text, der in erster Linie ans Volk gerichtet ist. Aber vom gesamtbiblischen Kontext her dürfen wir wissen, uns ist auch diese Freude, dieser Frieden verheißen, die Gott wirken möchte durch sein Wort. sein Ratschluss wird geschehen. Wenn wir wieder ins Neue Testament schauen, ich habe es vorher schon angetönt, diesmal Johannes 10, Vers 10, können wir uns gut merken. Matthäus 7, 7, Johannes 10, 10 und Johannes 10, 10, wo Jesus genau das sagt: Ich bin gekommen, um ihnen die Fülle zu bringen. Leben in ganzer Fülle oder in Überfluss. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, da liegt genau dieselbe Kraft drin. Ich wünschte, ich könnte in eure Herzen schauen und etwas sehen von dem, was solche Verheißungen bei euch auslösen. Vielleicht lassen sie euch kalt. Vielleicht beginnt bereits etwas zu sprießen von dieser Frucht, die das Wort Gottes auslösen möchte. Man könnte vielleicht denken, ja, diese Worte, die du gelesen hast, das betrifft ja Leute, die sich abgewendet haben von Gott. Das sind ja nur Leute, die man zur Umkehr aufrufen muss. Das sind die Bösen, die Schlechten. Vielleicht geht jemand nach Hause und denkt sich, diese Predigt war ja gar nicht für mich. Ich habe ja schon umgekehrt. Ich bin ja schon bei diesem Gott. Ich glaube, wir alle sind immer wieder angewiesen auf dieses Wort Gottes. Wir brauchen immer wieder diesen, ich habe es einen Regen auf unsere Herzen genannt. Wer einmal von euch Regen erlebt hat, diesen Sommer, der wird nicht sagen, das war genug. Jetzt habe ich Regen fürs Leben gehabt. Ich denke zurück an diese Hitzeglocke nach den Sommerferien. Wie froh waren wir, als da wieder diese wohltuenden Regenschauer kamen. Wie froh sind wir, dass es weiterhin regnet, dass beständig Frucht geschehen darf. Einmal regnen, ja, das kann Frucht bewirken, da blüht etwas auf. Und nach einer Woche Sonne, zwei, drei Wochen Sonne, verdorrt das wieder. Es braucht beständigen Regen, dass die Natur stetig blühen kann. Und genauso ist das Wort Gottes. Wir brauchen beständig diesen Regen von Gottes Wort auf unsere Herzen. Diese Kraft, die unsere Herzen ständig beständig gestalten und verändern will. Natürlich, ich lese einmal in zwei Monaten in der Bibel, das wird mir auch gut tun. Aber vielleicht spüre ich gar nicht so viel von dieser Kraft des Wortes Gottes. So viel geschieht da im Verborgenen. Und oft merken wir erst im Nachhinein, was in diesem letzten Jahr geschehen ist, weil ich mich täglich dem Wort Gottes ausgesetzt habe. Es ist dieses wundersame, oft geheimnisvolle Wirken von Gottes Wort. Regen Gottes, der auf unsere Herzen fällt. Und das ist mein großer Wunsch für mich persönlich, für mein eigenes Leben. Ich wünsche mir noch mehr von dieser Kraft Gottes in meinem Leben, durch sein Wort. Und es ist mein großer Wunsch für diese Gemeinde, die jetzt meine Gemeinde werden darf oder geworden ist, dass wir alle das erleben. Wort Gottes, Kraft des Wortes Gottes, das uns, unsere Herzen, unser Leben verändert zum Positiven. Und ich bin gespannt, wenn wir in einem Jahr, zwei, drei Jahren zurückschauen, was Gott gewirkt hat. Und wir sind ja bereits in einem Prozess. In diesem letzten Jahr wurde ein schwieriger Prozess angestoßen. Aber es ist Gottes Wort, das wirkt. Und in diesem Prozess bin ich überzeugt, weitergehen wird. Und ich bin gespannt, was es schenken wird. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, dieses Wort Gottes besitzen zu dürfen. Und wir wollen in einem, sage ich mal, letzten Teil dieses Gottesdienst einen dieser Aspekte des Wortes Gottes ganz groß hervorheben. Einen dieser Aspekte, den wir auch im Text gespürt haben, diese Gnade Gottes. Das Wort der Gnade, das feiern wir im Abendmahl zusammen. Und wir werden nach einem Musikstück, werden wir zusammen das Wort Gottes, die Gnade Gottes hochhalten dürfen. Und ich lade darum alle ein, die oben auf der Empore sitzen, bereit schon mal runterzukommen während diesem Musikstück, damit wir nachher zusammen dieses Wort Gottes hochhalten dürfen und diese Gnade feiern dürfen, die uns in diesem Wort entgegenkommt.